Nicht alles in Deutschland ist musikalisch. Deutschland gilt auch als ein besonders geordnetes, besonders sicheres Land. Für fast alle Bereiche des Lebens gibt es eine spezielle Polizei. Es gibt die Kriminalpolizei, die Verkehrspolizei, die Bereitschaftspolizei, die Wasserschutzpolizei. Und leider ist in den letzten Jahren noch eine weitere Polizeigattung dazugekommen. Und das ist die Wörter- und Gedankenpolizei. Deren Kommissare sitzen in der Regel nicht in den Amtsstuben der Polizeipräsidien. Sie sitzen eher in den Redaktionsstuben der Zeitungen. Oder diese Kommissare der Wörter- und Gedankenpolizei sitzen in manchen staatlichen Organisationen, künftig wohl auch in Antidiskriminierungsbehörden. Und leider sitzen die Kommissare der Gedankenpolizei bei vielen auch schon im Kopf. Das Gebot der sogenannten Political Correctness wiegt schwer. Der Berliner Medienwissenschaftler Professor Norbert Bolz hat das erst kürzlich geschrieben in einem Essay. Öffentliche Meinung, sagt er, ist nicht das, was die Leute meinen, sondern das, was die Leute meinen, was die Leute meinen. Also das, was man meint, meinen zu sollen. Längst, schreibt er, haben die Funktionäre der politischen Korrektheit die Stellen der sozialen Kontrolle dessen besetzt, was noch als diskutabel gilt. Der politischen Korrektheit geht es nicht darum, eine abweichende Meinung als falsch zu erweisen, also mit Argumenten, sondern den abweichend Meinenden als unmoralisch zu verurteilen. Man kritisiert abweichende Meinungen nicht mehr, so Bolz, man hasst sie einfach und bringt sie so zum Schweigen. Und er sagt dann, es geht um den Mut zur Wahrheit und die Freiheit, Nein zu sagen. Und dazu sind Tugenden erforderlich, die nicht zufällig sehr antiquiert klingen, Freimut, Redlichkeit, Leidenschaft und Enthusiasmus, vor allem aber auch Eigensinn. Und ich würde hinzufügen, die beste Voraussetzung, sich dem Gebot der Political Correctness zu entziehen, sind ein Herz und ein Gewissen, das sich an die Heilige Schrift klammert. Wir brauchen also Mut. Und ich denke, vor diesem Hintergrund müssen wir sehr kritisch hinschauen, wenn im letzten Jahr gemeinsam vom Vatikan, vom Ökumenischen Rat der Kirchen und der weltweiten Evangelischen Allianz ein Verhaltenskodex für Mission feierlich verabschiedet wurde. Von Seiten der Allianz war dort besonders Thomas Schirmacher federführend. Das Dokument wurde ausgerechnet in Genf unterzeichnet, also am Sitz der liberalen Ökumene. Vieles, was in diesem Kodex, in diesem Dokument steht, sind blanke Selbstverständlichkeiten, dass man Menschen nicht persönlich bedrängen soll, wenn man sie evangelisieren möchte, dass man nicht mit falschen Versprechungen locken darf und so weiter und so weiter. Blanke Selbstverständlichkeiten. Aber zwei grundsätzliche Anfragen an diesen Kodex sind nicht nur erlaubt, sondern auch nötig. Erste Frage, kann man mit Vertretern eines anderen Evangeliums, und der Ökumenische Rat der Kirchen vertritt ein anderes Evangelium als das biblische, die römisch-katholische Dogmatik vertritt ein anderes Evangelium als das biblische, sonst hätte sich Luther und seine Freunde die Reformation sparen können, kann man mit Vertretern eines anderen Evangeliums gemeinsame Bekenntnisse zur Ausbreitung des Evangeliums ablegen? Das ist eine Frage. Und die andere Frage ist die, besteht nicht die Gefahr, dass wir in unserer eigenen evangelikalen Reihen so ein Blockwartdenken, so ein politisch korrektes Überwachungsdenken einführen, wenn wir solche Erklärungen vorgeben? Und könnte das möglicherweise dazu führen, dass man bestimmte biblische Wahrheiten dann irgendwann nicht mehr deutlich genug auszusprechen wagt? Bei manchen öffentlichen Erklärungen, auch evangelikaler Organisationen, wird man bisweilen an einen Eiertanz erinnert. Es ist richtig, wir müssen die Sprache bewusst benutzen. Differenziert, verständlich auch für Nichtchristen. Unser Herr hat gesagt, wir sollen klug sein wie die Schlangen. Wir sollen nicht durch schlampige Sprache unnötige Fronten eröffnen, indem wir uns missverständlich ausdrücken. Wir sollen keine falschen Hindernisse durch Gedankenlosigkeit aufrichten. Und das gilt ja erst recht für unser Tagungsthema, Waffenrüstung, geistlicher Kampf. Wir müssen deutlich machen, wenn wir als Christen vom geistlichen Kampf sprechen, dass das etwas völlig anderes ist als der Dschihad der Moslems. Aber, liebe Geschwister, Besonnenheit ist etwas anderes als Feigheit. Und deshalb dürfen wir bei aller nötigen Differenzierung den Kampf des Geistes, des Glaubens nicht unterschlagen und nicht verleugnen und auch nicht sprachlich verstecken. Und damit wir erst gar nicht in Versuchung kommen, hat Paulus den Begriff des Kampfes und des Kämpfens sowohl im Bereich des Sports, den er oft als Vergleich heranzieht, als auch im Bereich des Militärs, hat Paulus das so häufig in die Bibel eingeflochten, dass wir gar nicht dran vorbei können. Macht mal eine Konkordanzstudie zum Thema Kampf und Kämpfen, da findet sich vieles. Wir brauchen also beides. Wir brauchen einen besonnenen Umgang, einen bewussten, differenzierten Umgang mit Sprache, gerade gegenüber Nichtchristen, wenn sie einem Normalheiden des 21. Jahrhunderts, das gegenüber das Wort Wiedergeburt benutzen, wird er es immer in buddhistischen, hinduistischen Kategorien verstehen, diesen Kreislauf der Wiedergeburt. Sie können einem Nichtchristen gegenüber nicht einfach von Wiedergeburt reden. Wenn Sie möchten, dass er versteht, was die Bibel mit der neuen Geburt oder mit der Geburt von oben meint. Also wir müssen da schon differenzieren und in dem Sinne gut auf unsere Mitmenschen eingehen. Besonnenheit, aber auch Klartext. Und die Sprache darf eben nicht der Verschleierung dienen, sondern der Aufdeckung und der Verständigung. Darum geht's. Und das gilt erst recht, wenn wir nun heute Morgen zu dem Teil der geistlichen Waffenrüstung kommen, der nicht nur zur Verteidigung dient. Jetzt wird es besonders brisant in dieser Hinsicht, und das ist das Schwert. Da steht im Griechischen Machaira. Wir werden gleich sehen, was das heißt. Auch hier gilt, in unserem multireligiösen Kontext müssen wir deutlich machen, das ist nicht der Dschihad des Islam. Wenn ein Moslem dem Koran treu sein will, dann muss er gegebenenfalls bereit sein, Gewalt gegen Andersglaubende anzuwenden. Wenn ein Moslem korantreu sein will, muss er dazu bereit sein, weil der Koran das ausdrücklich fordert. Auch wenn man heute versucht, durch alle möglichen Interpretationskunststücke das zu entfernen, es ist aber so. Im Gegensatz dazu darf ein bibeltreuer Christ niemals Gewalt anwenden zur Durchsetzung oder Verteidigung des Glaubens. Die Bibel spricht überdeutlich vom Gewaltmonopol des Staates. Die Obrigkeit führt das Schwert, niemand sonst. Und darüber hinaus gilt, was unser Herr gesagt hat, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Klare Ansage. Aber ein anderes Schwert müssen wir unbedingt ergreifen. Epheser 6, Vers 17, nehmt das Schwert des Geistes. Auch Paulus schließt von vornherein jedes Missverständnis aus. Es ist eben das Schwert des Geistes. Aber es ist das Schwert des Geistes. Es ist nicht der Brotbeutel des Geistes, es ist nicht das Taschenmesser des Geistes, es ist nicht der Gummiknüppel des Geistes, es ist das Schwert des Geistes. Und dann fügt Paulus gleich die Erklärung seines Bildes hinzu, also er löst seine Metapher gleich auf. Welches ist das Schwert Gottes? Machaira. Machaira, das Schwert, im Lateinischen Gladius genannt, Kurzschwert, beidseitig geschliffen, die Klinge oft bis zu 25 Zentimeter lang, die zwar unterschiedlich wohl, sie steckt in diesem Gürtel, den uns Andreas Fett am ersten Abend so eindrucksvoll, am ersten Nachmittag so eindrucksvoll vor Augen geführt hat, habe ich immer noch im Blick. In dieser Schwertscheide, manchmal mit Bronze verziert, die Waffe war leicht und handlich. Wenn die Legionäre in enger Formation standen, konnte sie auch also mit einem kleinen Griff, mit einer kurzen Bewegung rausgezogen und in Anschlag gebracht werden. Meistens wurde sie als Stichwaffe eingesetzt, seltener als Hieb- oder als Schlagwaffe. Man muss sagen, auf den ersten Blick sah dieses Kurzschwert nicht sehr furchterregend aus. So wie eine Gideon-Bibel auch nicht sehr furchterregend aussieht. Die Römer hatten durchaus noch imposantere Waffentechnik zu bieten. Aber wenn es drauf ankam, dann erwies sich diese Waffe als ausgesprochen wirkungsvoll. Jedenfalls kam Paulus unter der Leitung des Heiligen Geistes, als er ein Bild, eine Metapher für Gottes Wort suchte, ausgerechnet auf dieses Machaira. Was könnte der Grund dafür sein, wenn wir unsere Bibel so vornehmen? Was haben ein Kurzschwert und das Wort Gottes gemeinsam? Mindestens drei Gemeinsamkeiten drängen sich da auf und die wollen wir jetzt Schritt für Schritt ins Auge fassen. Erstens, Gottes Wort, dieses Schwert, ist eine Geheimwaffe. Erstens, Gottes Wort ist eine Geheimwaffe. Geheimwaffe, das heißt, sie ist auf den ersten Blick nicht sehr eindrucksvoll und trotzdem hat sie eine überraschende Wirkung, die man nicht unbedingt erwartet. Das ist eine Geheimwaffe. Sieht so harmlos aus, zwischen zwei Buchdeckeln, Das Besondere an dieser Waffe ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Man sieht ihr nicht an die 1500-jährige Entstehungsgeschichte oder sogar noch länger. Man sieht ihr nicht an den roten Faden, der sich von der ersten Seite von 1. Mose 1 bis hin zur Offenbarung 22 zieht. Das sieht man ihr nicht an auf den ersten Blick. Man sieht diesem Buch nicht an die Vielzahl, die Hunderte der erfüllten Verheißungen. Man sieht diesem Buch nicht an die unzähligen Lebensgeschichten, die dadurch radikal verändert worden sind, nur dadurch, dass Menschen angefangen haben, dieses Buch zu lesen. Das sieht man dieser Geheimwaffe alles nicht an. Und deswegen sagen manche draus, doch, es ist ja auch nur ein Buch wie jedes andere. Und es wird dort besonders laut gesagt, Dietrich Georg hat es erwähnt, wo man sich in Deutschland anheischig macht, vermeintlich wissenschaftliche Theologie zu lehren. Das ist aber nicht neu, diese Problematik, und das ist auch nicht typisch deutsch. Der Theologe Barton Payne erzählt, wie er in seinem Theologiestudium 1942 an der Westküste der USA ein Seminar besucht hat. Und in einer der ersten Sitzungen hat der Professor für Altes Testament den Studenten beweisen wollen, dass die Bibel nur ein Buch sei wie jedes andere. Er hat sie mit hinausgenommen auf den Parkplatz des Seminars, hat die Bibel dort auf den Boden geschmissen, hat seinen Wagenheber aus dem Auto genommen, mit dem Wagenheber das Auto auf diese Bibel draufgesetzt. Und er hat gesagt, seht mal, das kann man mit der Bibel machen. Es ist nur ein Buch wie jedes andere. Wir können es treten, wir können damit umgehen, wie mit jedem anderen Buch. Der war Alttestamentler, das sollte wohl eine Zeichenhandlung sein für die angehenden jungen Theologen. Die Bibel verdient nicht mehr Ehrfurcht als jedes andere Buch. Nun, ich denke, so martialisch würde man das heute vielleicht nicht mehr wagen. Aber die Haltung, die dahinter steckt, die hat sich kein Deut geändert. Und das ist bis heute das Motto der historisch-kritischen Methode. Die Bibel ist nur ein Buch wie jedes andere auch. Sie ist eine antike Quellensammlung beeindruckender Glaubenszeugnisse. Was habt ihr dann schon an eurem Gürtel? Dieses Schwert, eine antike Quellensammlung. Gut. Und Paulus sagt, du lass dich nicht ins Bockshorn jagen. Gottes Wort ist ein Schatz. Das ist eine Geheimwaffe von göttlicher Qualität. Ja, du kannst das auf den ersten Blick übersehen. Es ist eine Geheimwaffe. Es ist nicht prachtvoll auf den ersten Blick. Aber es ist eine Geheimwaffe. Denn die Bibel ist das Schwert des Geistes. Und wir müssen fragen, Paulus, wie kommst du zu dieser Behauptung, Schwert des Geistes? Woran machst du das fest? Und Paulus zeigt uns mindestens drei Gründe. A, die Bibel ist das Schwert des Geistes, denn sie ist vom Heiligen Geist geformt. Das Schwert des Geistes ist von Gott selbst, ist vom Heiligen Geist geformt. 2. Timotheus 3, Vers 16. Paulus hat das an anderen Stellen ausführlich entfaltet. Da sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Man kann auch übersetzen, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Und da steht im Griechischen Theopneustos, also Gott gehaucht. Und Pneustos ist das Grundwort, das auch für Heiligen Geist steht, Pneuma. Ist also Geist gehaucht, Gott gehaucht, Geist gegeben. Und das bezieht Paulus zunächst auf das Alte Testament. Aber es ist klar, die Bibel, auch das Neue Testament, kündigt an, dass es selbst zur Vollendung kommen wird. Und schon innerhalb des Neuen Testaments wird deutlich, dass Schriften des Neuen Testaments gleichwertig mit dem Alten Testament als das Wort Gottes behandelt wurden. Nur ein Beispiel dazu in 1. Timotheus 5, Vers 18. Da sagt Paulus, 1. Timotheus 5, Vers 18, interessante Stelle, da sagt er, denn die Schrift sagt, Doppelpunkt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Überschrift, die Schrift sagt. Und dann kommt als erstes ein Zitat aus 5. Mose 25 und dann kommt als zweites ein Wort Jesu, so wie es dann in Lukas 10, Vers 7 steht. Und beides, das Wort Jesu und das Zitat aus dem Alten Testament unter der Überschrift, die Schrift sagt. Oder denken Sie an das, was Petrus im zweiten Petrusbrief schreibt, wo er von den Spöttern redet, die zu ihrem eigenen Verderben die Schriften verfälschen. Ich denke, es ist uns im Ohr. Und dann sagt er, wie sie es auch tun mit den Schriften des Paulus. Das heißt, Paulus wird schon von Petrus auf eine Ebene mit den Schriften, mit den heiligen Schriften des Alten Testaments gestellt. Und deswegen können wir diesen Vers 2 Timotheus 3, Vers 16 für das Ganze der Bibel in Anspruch nehmen. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Diese Waffe hat also göttlichen Ursprung, göttliche Qualität. Das Schwert des Geistes ist vom Geist geformt. Und dann ein zweiter Grund, warum es das Schwert des Geistes ist. Der demütige Benutzer dieses Schwertes wird vom Heiligen Geist geschult. Und das brauchen wir auch, wenn wir dieses Wort verstehen wollen. Das schreibt Paulus auch in 1. Korinther 2, Vers 12. Da sagt er, und ich empfehle sehr, sich diese Stellen, die ich jetzt nenne, alle zu notieren und sie in der nächsten Woche nochmal für euch selbst zu studieren, am besten auswendig zu lernen. Da sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 12, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können oder verstehen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir nicht mit Worten, die menschliche Weisheit lehren kann, sondern die der Geist lehrt. Der natürliche Mensch aber versteht nichts vom Geist Gottes. Das heißt, Paulus sagt, wir verstehen dieses vom Geist gewirkte Wort nur, wenn der Geist selbst es uns aufschließt. Und damit wir dieses vom Geist gewirkte Wort immer besser verstehen, müssen wir vom Geist dafür geschult werden. Es ist das Schwert des Geistes. Also, der demütige Benutzer wird vom Geist geschult. Auch der römische Legionär brauchte eine Schulung, um sein Kurzschwert effektiv einzusetzen. Man nimmt an, dass so die erste Schulung erfolgte gegen Holzpfähle. Und später, wenn er dann schon etwas geübter war, der Legionär, kamen noch menschliche Sparringspartner dazu. Aber das musste geübt, das musste trainiert werden. Im Kampf war da nicht viel mehr Zeit, da musste jeder Griff sitzen. Und so werden wir vom Heiligen Geist geschult, wenn wir betend die Heilige Schrift lernen. Und dann ein dritter Grund, warum das Schwert des Geistes eben das Schwert des Geistes ist. Es wird vom Heiligen Geist geführt. Dieses Schwert wird vom Heiligen Geist selbst geführt. Versteht ihr? Unser Herr hat zugesagt, wenn wir sein Wort in Anschlag bringen, dann wirkt er selbst. Das ist das Geheimnis. Und deswegen war Paulus sicher in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist als eine Kraft Gottes, die Menschen rettet. Also es ist nicht nur eine Information über die Kraft Gottes, die Wahrheit, die uns in der Bibel offenbart wird, sondern es ist die Kraft Gottes selbst. Das Schwert des Geistes wird vom Heiligen Geist selbst geführt, selbst gebraucht. Und deswegen hat Jeremia ja geschrieben, aus dem Munde Gottes, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Jeremia 23, 29. Und sein Kollege Jesaja hat es schon vorher so gesagt, das Schwert des Geistes vom Heiligen Geist geführt. Jesaja 55, Vers 10, 11, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kommt, sondern wirkt, also feuchtet die Erde, macht sie fruchtbar, dass sie Samen gibt, zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es soll nicht wieder leer zu mir kommen, sondern es soll tun, was mir gefällt und es soll ihm gelingen, wozu ich es sende. Versteht ihr? Das heißt, das Schwert des Geistes wird vom Heiligen Geist geführt. Und darum ist das Schwert des Geistes die göttliche Geheimwaffe. Vom Heiligen Geist geformt, wir werden vom Heiligen Geist geschult und dieses Wort, was wir einsetzen, wird vom Heiligen Geist dieses Schwert selbst geführt. Das ist nicht magisch zu verstehen. Die Bibelworte sind nicht wie ein Mantra, die wir als ein Zauberschwert in eine bestimmte Situation hineinstechen. Es ist viel geheimnisvoller. Unser Herr hat einfach versprochen, sein Wort so zu gebrauchen. Oft für uns verborgen, aber er handelt so, wie und wann er will und es für richtig hält. Und darauf dürfen wir uns verlassen, wenn wir dieses Wort ausbreiten. Und deswegen haben die Reformatoren von der Selbstwirksamkeit der Bibel gesprochen. Sie haben das die Sufficientia, die Suffizienz der Schrift genannt, die Genügsamkeit, die durch sich selbst dann wirkt. Also Suffizienz heißt Genügsamkeit. Und der andere Begriff, da verschluckt man sich immer, wenn man den ausspricht, ist die Efficacia Scripturae, die Wirksamkeit. Die Schrift offenbart Gottes Wahrheit und dadurch greift Gott sich die Menschen. Das ist also das eine. Es ist das Geheimnis dieser Wunderwaffe, dass hier der Geist Gottes und das Wort Gottes untrennbar miteinander verbunden sind. Es gehört beides zusammen, der Geist und das Wort. Und damit löst Paulus in einem genialen Satz ein Problem, das die Theologie die Jahrhunderte hindurch beschäftigt hat. Wie gehören das Wort und der Geist zusammen? Und Paulus sagt ganz einfach, untrennbar. Wir dürfen das nicht auseinanderreißen. Geist ohne Wort ist Schwärmerei. Und Wort ohne Geist wird zu einem toten menschlichen System. Es gehört beides zusammen. Und etwa es war die Tragödie der Quäker George Fox, je älter der wurde, umso mehr hat er sich verlassen auf innere Erleuchtung durch den Heiligen Geist, auf direkte Botschaften, die er glaubte von Gott zu bekommen. Er hat sich immer mehr emanzipiert vom geschriebenen Wort Gottes. Und das hat unendlich viele Irrlehren hervorgebracht. Es gehört zusammen. Und darum hat Luther gesagt, das Wort ist der Wagen, auf dem der Heilige Geist einherfährt. Also ihr Lieben, lasst uns ganz neu dankbar werden. Lasst uns ganz neu stolz sein auf unsere Bibel. Und wenn du morgen wieder zu Hause bist und deine Bibellese machst, dann erinnere dich daran. Das ist die Geheimwaffe Gottes. Vom Heiligen Geist selbst geformt. Vom Heiligen Geist selbst werde ich geschult, um sie zu verstehen. Und wenn ich dieses Wort Gottes in Anschlag bringe und weitersage, dann wird dieses Schwert vom Heiligen Geist selbst geführt, um Menschen und Situationen auf wundersame Weise zu verändern. Das ist das Erste. Und dann gibt uns Paulus eine zweite Information über dieses Schwert. Er sagt, das Schwert des Geistes, Gottes Wort, ist nicht nur eine Geheimwaffe, sondern Gottes Wort ist eine Offensivwaffe. Das ist das Zweite, eine Offensivwaffe. Machaira wurde manchmal auch als Hieb- und Schlagwaffe benutzt, aber vor allem als Stichwaffe. Es diente einerseits dem Selbstschutz, aber vor allem dem aktiven Angriff. Und Martin Lloyd-Jones hat deutlich gemacht, Zitat, der entscheidende Unterschied zwischen dem Schwert und den anderen Waffen besteht darin, dass das Schwert eine Angriffswaffe darstellt. Das macht seine Einzigartigkeit aus. Und weiter sagt Martin Lloyd-Jones, damit können wir den Feind nicht nur zurückweisen, sondern auch attackieren. Also unser Heerführer will offensichtlich, dass wir nicht einfach passiv dastehen und abwarten, wann die nächste Angriffswelle des Feindes wohl kommen mag. Und ob wir schon ein Donnergrollen hören. Sondern wir sollen mit dem Schwert selbst vorangehen. Wir sollen agieren und nicht nur reagieren. Wir sollen proaktiv werden im besten Sinne des Wortes. Wir sollen nicht nur altes Gebiet verteidigen, sondern neues Terrain erobern. Jesus verordnet uns eine Vorwärtsstrategie. Ihr Lieben, als Christen sollen wir Vordenker sein. Niemand hat mehr Wahrheit zur Verfügung als wir. Wir sollen Vordenker sein, wir sollen im besten Sinne die Avantgarde sein. Die Leute, die vorangehen, die Leute, die gesellschaftliche Entwicklung als erstes begreifen. Und wisst ihr, ich denke, es ist eine große Gefahr, dass manche Christen sich geistig, auch geistig, also denkerisch, ständig nur in der Defensive befinden. Dass sie fragen, wo kommt das nächste Problem? Wo müssen wir wieder den Kopf einziehen? Wo wird es wieder schwierig? Und diese innere Haltung, die wirkt sich bei manchen bis in die Körperhaltung oder in die Gesichtszüge aus. Der hat dann eher ein Nord-Süd-Gesicht. Und Paulus sagt, du hast es nicht nötig. Diese Haltung mit dem Nord-Süd-Gesicht, die passt nicht zu einem Königskind. Zeig mir deine Waffe, hol deine Bibel raus. Du, das ist eine Offensivwaffe. Und deswegen hat Philipp Spitter das gut gedichtet in diesem Pfingstlied, Unglaub und Torheit brüsten sich frecher jetzt als je, darum musst du uns rüsten mit Waffen aus der Höhe. Und dann, o du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, mach uns unverzagt, gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit, was? Die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Scharf geschliffen, das Schwert, ja, das Kurzschwert war beidseitig scharf geschliffen. Und dieses Lied atmet den Geist der Offensive und nicht des Rückzugs. Und liebe Geschwister, der Herr möge das schenken, dass wir auch so aus Zabelstein in unsere Heimat zurückkehren. Dass wir nicht sagen, ja, Zabelstein war wunderschön, eine Sturmburg, in der wir uns stärken konnten. Ja, das war es auch. Meine Frau hat gestern Abend gesagt, hier kommt es einem vor, als wäre man schon fast im Himmel. Ich kann das nur bestätigen. Aber wenn wir jetzt zurückkehren, dass wir nicht zurückkehren, ja gut, Zabelstein war schön, aber jetzt kommt wieder unser trauriger Alltag und jetzt wird alles wieder so schwierig und so weiter. Sondern dass wir wirklich in diesem Geist der Offensive zurückkehren. Der Herr hat uns sein Schwert gegeben. Und jetzt müssen wir noch genauer fragen, wie kann diese Offensive funktionieren? Es ist nicht gemeint, dass wir direkt gegen den Teufel vorgehen. Das lehrt die Bibel nirgendwo. Geistliche Kriegsführung, nicht? Wie es viele Charismatiker lehren, dass man betend durch ein Gebiet marschiert, um widerständige Dämonen zu bannen. Dieses Denken ist der Bibel völlig fremd. Das ist ein magisches Denken. Das steht eher in der katholischen Tradition der Prozessionen. Frohen Leichnam haben wir ja gerade wieder. Oder wenn man meint, Exorzismus betreiben zu können durch die magische Anwendung von Bibelstellen. Das ist nicht gemeint. Das ist mit dieser Offensive nicht gemeint. Und jeder, der sich darüber gut informieren möchte, muss unbedingt das Buch von Roland Antholzer zum Thema Okkultismus lesen und wie wir in der Seelsorge damit umgehen. Ich kann dieses Buch nur wirklich wärmstens empfehlen. Es klärt diesen ganzen Sachverhalt sehr, sehr deutlich. Nein, wir müssen fragen, welche Munition steckt in dieser Waffe? Womit ist die geladen? Mit Wahrheit. Das ist die Munition, die in dieser Waffe steckt. Und in dem Sinne wollen wir diese Waffe abfeuern. Wir wollen Wahrheit da abfeuern aus dieser Waffe. Und diese Wahrheit wollen wir offensiv einsetzen. Und das heißt, evangelistisch, mit dem Schwert des Geistes, kämpfen wir gegen die Fesseln verlorener Sünder. Das ist offensiv. Und deswegen hat Paulus ja gesagt, Römer 1,16, das Wort, die Wahrheit Gottes, das Evangelium speziell, ist eine Dynamis Gottes, ein Dynamit Gottes, eine Kraft Gottes, die die Fesseln der Sünde zersprengt. Und wir setzen dieses Schwert offensiv ein, damit Sünder aktiv überführt werden von ihrer Verlorenheit durch Jesus allein gerettet. Schaut, Hebräer 4, Vers 12 verwendet genau dieses Wort Machaira. Hebräer 4, Vers 12 spricht vom Machairan Dystomon, also vom zweischneidigen Schwert und sagt, hört genau zu, das ist offensiv, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und sogar noch schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und jetzt hört mal, wie es offensiv wirkt. Und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, also da durchdringt, wo man eigentlich nicht durchdringen kann, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Das heißt, kein Geschöpf kann sich vor ihm verteidigen und wegducken, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Das ist die Offensivkraft des Schwertes. Es ist sogar noch schärfer als ein zweischneidiges Schwert, sagt der Hebräerbrief hier. Wir setzen das Schwert offensiv ein, damit Sünder aktiv überführt werden von ihrer Verlorenheit ohne Jesus. Das ist offensiv. Die Finsternis wird überwunden durch das rettende Evangelium. Das ist offensiv. Und wir wollen es zulassen, dass diese Waffe vom Heiligen Geist auch immer wieder gegen unser eigenes Herz eingesetzt wird. Für unser eigenes Herz, gegen unser eigenes Herz, dass wir überführt werden. Dass wir im Studium des Wortes Gottes unsere Situation vor dem Herrn erkennen. Dass wir erkennen, wo wir auch immer wieder Vergebung brauchen. Aber ihr Lieben, wenn wir Offensive so im Licht des Hebräerbriefes sehen, dann ist sonnenklar, die Offensivkraft der Bibel richtet sich niemals gegen irgendwelche Menschen, um sie fertig zu machen. Um sie zu zwingen, um sie zu bedrängen. Sondern die Offensivkraft der Bibel kämpft für ihre Befreiung. Das Schwert des Geistes, das Schwert der Wahrheit offensiv einsetzen. Das heißt, die Bibel evangelistisch einsetzen. Das heißt aber auch offensiv die Bibel diakritisch einsetzen. Im Sinne der Geisterunterscheidung, im Dienst der Aufklärung und Orientierung, in Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist. Wir haben den Auftrag, die Bibel offensiv diakritisch einzusetzen. Und Paulus hat auch das erläutert. Es ist wunderbar, dass dieser kurze Satz in Epheser 6 von Paulus an vielen anderen Stellen wie mit einem Mosaik erläutert wird. Und ich möchte euch bitten, diese Stelle unbedingt nochmal aufzuschlagen. Also diakritische, offensive Einsetzung des Wortes Gottes. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wir können das jetzt nur ganz kurz machen. Aber ich möchte euch einfach anreizen und ermutigen, diese Stellen weiter zu studieren und sie auch in eurem Umfeld bekannt zu machen und zu erläutern, dass wir sehen, wie offensiv das Wort Gottes wirklich wirkt. Da sagt Paulus, 2. Korinther 10, Abvers 3, obwohl wir im Fleisch noch leben, kämpfen wir, doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes. Und dann sagte, wozu sie mächtig sind, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken, man kann auch sagen Gedankengebäude und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Und wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegenüber Jesus Christus. Ist das offensiv? Zerstören, zerstören, gefangen nehmen, vorgehen, ergreifen. Ich denke, manchen Christen wäre lieber, wenn da stehen, nicht nur stehen würde, wir zerstören Gedankengebäude, sondern wenn da auch stehen würde, wir zerstören alles Denken. Das wäre bequemer. Dann könnte man wirklich den Verstand an der Garderobe abgeben. Dann könnte man sich auf Unterhaltungsprogramme beschränken und ein Wohlfühlchristen sein, ohne denkerische Anstrengung pflegen. Aber Paulus sagt eben nicht, wir zerstören damit das Denken, sondern wir zerstören damit alle eigenmächtigen, menschlichen, selbsterdachten Gedankengebäude. Und hier können Sie alles einfügen, alle Philosophien, alle Ideologien, alles, was in irgendeiner Weise in Spannung steht zur Wahrheit des Wortes Gottes. Und Paulus sagt, wir haben das Schwert. Und wir gehen aktiv offensiv vor. Und wir haben darin die Vollmacht, diese Gedankengebäude, die Gottes Wort in Frage stellen, wie zum Beispiel das Gedankengebäude der Bibelkritik, die historisch-kritische Methode ist eine Philosophie. Wir haben in der Bibel die Vollmacht und die Wahrheit, dieses Gedankengebäude, ohne dass wir stolpern, dieses Gedankengebäude aufzudecken. Ihm die Luft rauszuziehen gewissermaßen. Seine vermeintlich überwältigende Macht zu zerstören, zu zeigen, das ist ein Pappkamerad letztlich. Das heißt nicht, dass wir das eigenmächtig tun, dass wir das einfach so in der Tasche haben. Nein, das sind oft harte Kämpfe. Der Herr muss es letztlich tun. Aber der Herr sagt, ich gebe dir das Schwert. Und du sollst es in Anschlag bringen. Und dann will ich mich dazu bekennen. Manchmal siehst du es gleich, manchmal sieht es erst wie eine Niederlage aus. Aber vertraue meinem Wort, vertraue meiner Wahrheit und geh ran an all diese Gender-Mainstreaming-Gedankengebäude, Multikulti-Träume-Gedankengebäude, Emerging-Church-Konzepte-Gedankengebäude. Und denke an Christus gebunden. Paulus sagt, wir nehmen gefangen alles Denken. Das heißt, wir richten alles Denken daran aus, was Christus will. Und dadurch wird unser Denken weit, dadurch wird unser Denken nicht eng, dadurch werden wir nicht kleinkariert, dadurch werden wir nicht blind und taub für die Kultur, die um uns herum sich auf den unterschiedlichsten Wegen entwickelt, sondern wir lernen, unser Denken in der Spur Christi neu zu entwickeln. Und immer mit der Bitte, Herr, gib mir Weisheit, Herr, schenk mir Durchblick, Herr, hilf mir, dass ich klar sehe. Erinnere mich an die richtigen Zusammenhänge, lass mich die richtigen Bücher notfalls lesen und lass mich einfach verstehen, was Sache ist. Das will der Herr uns schenken. Und so können wir uns auseinandersetzen mit dem Relativismus der Postmoderne. So können wir zerstören die Gedankengebäude, die uns die Ethik des Neomarxismus gebracht hat, wo man die Ehe auflösen wollte, die Autorität in der Familie kaputt machen wollte, die Sexualität auf dem freien Markt zur freien Verfügung stellen wollte. Damit müssen wir uns auseinandersetzen und wir werden es nur mit Vollmacht tun können, wenn wir das Wort Gottes haben. Oder die Auseinandersetzung mit den Religionen, wenn da behauptet wird, Allah, der Allah des Koran sei im Wesen derselbe Gott wie der Vater Jesu Christi. Wir haben ja gestern das gehört, dass auch etwa Johannes Reimer, einer der Hauptvertreter der Emerging Church in Deutschland, diese These verbreitet. Im Wesen seien das eigentlich der gleiche Gott, Allah und der Gott der Bibel. Und das müssen wir zerstören, diese falsche Position. Und wir können es nur zerstören, wenn wir den Koran mit dem, was er dort aus der Hand Mohammeds kommend über Allah sagt, messen mit dem, was die Heilige Schrift über den Gott und Vater Jesu Christi sagt. Und dann werden wir sehen, das ist wie Tag und Nacht, das ist wie Licht und Finsternis. Und der Allah des Koran, dem fehlen nicht nur einfach ein paar Eigenschaften Gottes, sondern der ist von Anfang an gegengöttlich. Konzipiert, gegen den Gott der Bibel, gegen den Jesus, der Retter ist, der am Kreuz starb, der auferstanden ist, der Sohn Gottes ist. Dagegen geht der Koran von Anfang an. Das ist der Geist des Allah des Koran. Und was sagt die Heilige Schrift? Es ist der Geist des Antichrists, der behauptet, dass Jesus Christus der ins Fleisch gekommene Gott ist. Also das können Sie hinterher fragen, bitte lassen Sie, das können Sie hinter jeden Einzelnen fragen. Also ich kann Ihnen meine Ausgabe nächstes Mal mitbringen. Und deswegen ist es, je mehr Sie den Koran lesen, umso dankbarer sind Sie für die Heilige Schrift. Und deswegen müssen wir diese Zusammenhänge sehen. Und wir müssen die Heilige Schrift in Anschlag bringen. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist immer dasselbe, Gedankengebäude zerstören und das Denken an Jesus ausrichten. Und das nicht mit Schaum vor dem Mund, nicht aufgeregt, obwohl man sich manchmal schon aufregen kann über manches, was da gesagt und behauptet wird. Und ihr Lieben, das ist keine Spezialaufgabe nur für theologische Experten, sondern unser Herr drückt dieses Schwert des Geistes jedem seiner Jünger in die Hand, jedem. Nutze es als Offensivwaffe. Wenn du deine Kinder erziehst, nutze die Bibel als Offensivwaffe. Zeige deinen Kindern von der Wahrheit Gottes her, wie es umgehen soll mit manchem, was ihm in der Schule als Wahrheit beigebracht wird. Zeige es. Nutz die Offensivwaffe. Und nochmals, indem wir so für die Wahrheit kämpfen, kämpfen wir niemals gegen, sondern immer für unsere Mitmenschen. Ich habe Kontakt zu manchen Moslems und bin dankbar für jede Möglichkeit, die der Herr schenkt, das Wort Gottes in irgendeiner Weise weiterzugeben. Denk da besonders an einen iranischen Koch in einem kleinen Studentengasthaus, in dem wir ab und zu sind. Und als sein Kind krank war, schwer krank wurde, rief er abends bei uns an und sagte, bitte beten Sie für mein Kind. Also wir kämpfen niemals gegen Menschen. Aber wir müssen wissen, wer der eigentliche Widersacher ist. Epheser 6, Vers 12, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Und darum ist es kein Wunder, wenn der Teufel alles daran setzt, uns das Schwert aus den Händen zu reißen. Und wenn wir den Einflüsterungen der Bibelkritik glauben, was haben wir dann in der Hand? Dann haben wir nur noch ein gebrochenes Schwert in der Hand. Wie es einer der Glaubensväter sagte, und mit einem gebrochenen Schwert kannst du nicht mehr offensiv kämpfen. Darum will uns Paulus hier ganz neu ermutigen. Du hast nicht den geringsten Grund zu resignieren. Du bist dem Zeitgeist nicht ausgeliefert, sondern dein Herr hat dir eine wunderbare Waffe in die Hand gedrückt. Es ist eine göttliche Geheimwaffe, darum sollst du sie ehrfurchtsvoll gebrauchen. Es ist eine göttliche Offensivwaffe, darum sollst du sie absichtsvoll gebrauchen. Und was offensiv bedeutet, im Unterschied zu defensiv, das kann man manchmal gut beim Fußball studieren, ja? Vielleicht erinnern sich einige noch an das Champions League Endspiel Bayern gegen Chelsea. Die Bayern waren offensiv, sie haben das Spiel dominiert, sie haben den Gegner eingeschnürt. Chelsea war ganz defensiv und dennoch hat Chelsea am Ende gewonnen, wenn auch unverdient. Dieses Lachen hätte jetzt Johannes Pflaum gefreut, der heute leider nicht mehr hier ist. Warum? Offensive ist doch gut, ja, weil die Bayern bei aller Offensive nicht präzise genug gespielt haben. Ja, sie haben aus etwa 20 Ecken kaum eine einzige echte Chance generiert. So, und was Paulus uns hier lehrt, das ist keine blinde Offensive. Blinde Offensive ist Fanatismus. Sondern am Ende zeigt Paulus uns, und ich bin euch dankbar, wenn ihr da für den letzten Punkt noch ein bisschen letzte Geduld habt, am Ende zeigt Paulus uns noch eine dritte Qualität, die Gott diesem Kurzschwert beigelegt hat. Was steht hier? Nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und wisst ihr, was hier im Griechischen für das Wort Gottes steht? Der meistgebrauchte Ausdruck für das Wort Gottes ist Logos. Und hier steht Rhema. Was ist der Unterschied? Logos meint das ganze Wort Gottes. Jesus ist der Logos, das Wort Gottes. Die ganze biblische Wahrheit ist das Wort Gottes. Und Rhema, was hier also in Epheser 6, Vers 17 steht, Rhema betont die einzelnen Wörter, die einzelnen Aussagen, die Details. Und deswegen macht Paulus uns hier ein drittes klar, nimm das Schwert des Geistes, welches aus den Wörtern Gottes besteht. Gottes Wort ist nicht nur eine Geheimwaffe, nicht nur eine Offensivwaffe, sondern drittens, Gottes Wort ist eine Präzisionswaffe. Versteht ihr? Wenn wir das Schwert des Geistes einsetzen, dann kämpfen wir nicht mit dem Säbel, sondern mit dem Florett. Es kommt auf die Einzelheiten auch an, die sollen präzise sein. Das Kurzschwert war für den Nahkampf bestimmt. Und genau diese Exaktheit hat Paulus von seinen Mitarbeitern und von uns gefordert. 2. Timotheus 2, Vers 15. Eine wunderbare Stelle. Auch euch nochmal kurz in Erinnerung gerufen sei sie hier. 2. Timotheus 2, Vers 15, da sagt Paulus zu Timotheus, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als einen rechtschaffenen und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit, wörtlich kann man übersetzen, gerade schneidet. Gerade schneidet. Präzise schneidet. Das Erste, was wir hier sehen, ist, wenn wir dieses Schwert einsetzen wollen, dann müssen wir arbeiten. Wir müssen lesen, wir müssen studieren, wir müssen Zeit investieren. Ja, erweise dich als ein guter Arbeiter. Du kannst biblische Erkenntnisse in der Regel nicht einfach mal so im Vorbeigehen mit einem kurzen Blick erhaschen. Arbeiter. Du sollst Bibel lesen nicht mit der Schmetterlingsmethode, sondern mit der Bienenmethode. Der Schmetterling hüpft von Blüte zu Blüte, mal hier, mal da, immer leichtfüßig. Die Biene kriecht tief in die Blüte hinein, saugt alle Nektar und alle Pollen, die sie fassen kann. Sie fliegt hungrig hinein und kommt gesättigt heraus. Und so sollen wir die Heilige Schrift studieren und hineinkriechen. Auch wenn wir einmal nur kurz lesen können, kann Gott darauf natürlich auch einen Segen legen. Und manchmal ist es besser, kurz zu lesen, als gar nicht zu lesen. Aber unser Ziel soll sein, immer mehr von der Schmetterlingsmethode zur Bienenmethode zu kommen. Nicht nur auf den Blüten herumzuhüpfen, ein bisschen hier, ein bisschen da, mal dort eine Predigt gehört, da noch eine Stelle gelesen, sondern das tief hinein in die Blüte. Und so ein Nektar und Pollen saugen soll ja auch diese Malachi-Konferenz sein. Also arbeiten, sich vertiefen und lass dich nie entmutigen. Der Teufel will uns immer wieder wegziehen und dann sind wir über uns selbst entsetzt und sagen, heute hat's wieder nicht geklappt und ich habe mich wieder ablenken lassen. Irgendwann flüstert dir der Teufel ein, du packst es doch nicht, es lohnt sich nicht. Aber unser Herr sagt, du darfst jeden Tag wieder neu anfangen. Jeden Tag neu. Und dann, diese Arbeit hilft uns dann, was Paulus sagt, gerade schneiden. Und ihr wisst, da hat Paulus seinen Brotberuf als Zeltmacher im Hinterkopf. Als Zeltmacher musste er darauf achten, dass wenn man aus den Tierhäuten Zelte zusammenbaute, die Nähte sauber übereinander gelegt werden mussten. Und um die Nähte sauber übereinander zu legen, musste man das gerade schneiden. Und dann konnte man die Planen so übereinander legen, dass es nicht durchregnete. Dass es passte, dass es präzise war. Und das Bild steht wahrscheinlich im Hintergrund, wenn Paulus hier sagt, wir sollen das Wort gerade schneiden. Wir sollen die einzelnen Stellen verstehen, die Begriffe, die grammatikalische Zusammensetzung. Jeder nach seinem Vermögen. Aber das ist es. Und das beste Beispiel dafür, wie man die Bibel als Präzisionswaffe einsetzt, hat uns unser Herr selbst gegeben. Das wäre auch mal ein Bibeltext für eine Malachi-Konferenz, Matthäus 4 und Lukas 4. Spurgeon hat eine wunderbare Predigt darüber gehalten und veröffentlicht. Es steht geschrieben. Und da seht ihr, wie unser Herr dieses Schwert einsetzt, als Defensiv-, aber auch als Offensivwaffe. Und er schlägt jede Attacke des Satans zurück mit dem Argument, es steht geschrieben. Und das ist ein wunderbares Beispiel für blitzschnelles Umschalten von Abwehr auf Angriff. Der Teufel gerät immer in die Defensive und am Ende kann er sich nur noch dadurch zu retten versuchen, dass er selbst die Bibel zitiert, weil er merkt, wie gut das klappt. Aber es gelingt ihm nicht. Und überlegt mal, sogar unser Herr, der Logos selbst ist, der das Wort Gottes selbst ist in Vollkommenheit, hat sich in dieser Situation auf das geschriebene Wort berufen. Ist das nicht erstaunlich? Es steht geschrieben. Unser Herr hätte es nicht nötig gehabt. Er ist die Wahrheit Gottes in Vollkommenheit. Und unser Herr hat das getan, wovon viele sagen würden, ach, ihr immer mit eurem Biblizismus, was müsst ihr euch ständig da auf die Bibel berufen? Diese Papstbehandlung der Bibel. Unser Herr hat es so gemacht. Es steht geschrieben. Und wie viel mehr sind wir darauf angewiesen? Und ihr Lieben, wie töricht wäre es, diese wunderbare, segensreiche Waffe einfach im Gürtel stecken zu lassen. Das Kurzschwert war nicht eine Zierde des Soldaten. Obwohl manche dieses Futteralen, dass sie es steckten, mit Bronze verziert hatten. Das war so die Luxusausführung, wie es heute so manche Handytaschen gibt, mit Luxusausführung. Und so soll es damals auch solche Luxusausführungen für die Schwertscheide gegeben haben. Aber das war unwichtig. Dafür hatte er sie nicht, um seine tolle Bronze-Variation da spazieren zu führen. Sondern es war gedacht als ein Handwerkszeug mitten im Kampf. Und so hat uns unser Herr unsere Bibel gegeben. Und der schottische Pastor Thomas Guthrie hat es einmal wunderbar auf den Punkt gebracht. In der Tradition der Puritaner. Er hat gesagt, die Bibel ist eine Schatzkammer voller himmlischer Waffen. Sie ist ein Laboratorium mit unfehlbar wirksamer Medizin. Sie ist eine Mine mit unausschöpflichen Bodenschätzen. Sie ist eine Landkarte für jede Straße, eine Seekarte für jedes Meer, eine Medizin für jede Krankheit und eine Salbe für jede Wunde. Nimm uns unsere Bibel und unser Himmel hätte seine Sonne verloren. Und darum, liebe Geschwister, ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes immer besser kennenlernen. Und darum bin ich auch bei einer solchen Konferenz so dankbar für das Beispiel meiner Brüder, wenn ich sehe, mit welcher Ehrfurcht sie die Heilige Schrift auslegen. Und ich denke, wir wollen uns gegenseitig dazu ermutigen und anreizen, dieses Wort immer mehr zu lieben. Und wir müssen wissen, Bibelstudium ist keine Geheimwissenschaft. Bibelstudium ist kein Sonderrecht für Theologen. Und deshalb hat er sich William Tyndale geschworen, jeder englische Landarbeiter und jeder englische Junge, der irgendwo auf einem einsamen Feld einen Pflug zieht, soll einmal in der Lage sein, Gottes Wort in seiner Landessprache zu lesen und zu verstehen. Das war seine Leidenschaft. Und da hinein hat er sein ganzes Leben geopfert, die Heilige Schrift aus den Originaltexten ins Englische zu übersetzen, sodass jeder Landarbeiter und jeder kleine Kerl, der einen Pflug zog, es dann lesen konnte. Und deswegen hat Martin Luther, nachdem er selbst die Rettung in diesem Buch gefunden hatte, nachdem er Jesus in diesem Buch gefunden hatte, durch den Römerbrief, er hat sich dran gemacht, im Eiltempo eine gute deutsche Übersetzung zu erstellen. Nebenbei fiel noch die geniale Kulturleistung dabei ab, dass er die deutsche Sprache in einer Weise vorangebracht und entwickelt hat, wie das niemandem vor oder nach ihm wieder gelungen ist. Das war gewissermaßen das kulturelle Abfallprodukt dabei, was Gott nochmals noch so mitgeschenkt hat. Aber das Entscheidende war, dass in dieser Bibel jeder Jesus finden sollte und das Heil, die Rettung, die ewige Rettung aus der Verdammnis. Und so ist die Bibel eine göttliche Geheimwaffe. Lasst sie uns ehrfurchtsvoll einsetzen. Sie ist eine Offensivwaffe. Lasst sie uns absichtsvoll einsetzen. Und die Bibel ist Gottes Präzisionswaffe. Und darum wollen wir sie im recht verstandenen Sinne kunstvoll einsetzen. Wir wollen sie sachgerecht einsetzen. Wir wollen sie immer besser verstehen und immer genauer anwenden. Und unsere große Hoffnung ist es, und unser Gebet auch, dass diese Malachi-Konferenz mit ihren vielen Bibelarbeiten von morgens bis abends, dass sie euch alle mit neuem Mut ausrüstet, dass sie euch allen mit neuem Eifer ansteckt. Es lohnt sich, Gottes Wort gründlich zu studieren. Das ist nicht so das persönliche Steckenpferd von ein paar übermäßig ernsten Bibeltreuen, sondern es ist das Brot, von dem der Christ Tag für Tag lebt. Und wenn ihr dann gleich eure Koffer packt, nach der Bibelarbeit von Wolfgang Bühne, und wenn ihr eure Bibel da reinpackt, dann macht euch klar, ihr reist mit wertvollstem Gepäck. Und damit seid ihr gerüstet für alle Kämpfe und vorbereitet für alles, was euer Herr euch noch schenken will.